Radio 1. Hörbar Rust.
Die erste Sendung in diesem Jahr. Ich freue mich so, dass Sie noch da sind. Danke. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht los mit Ray Charles. It hurts to be in love.
My baby. Oh, my baby.
Ray Charles. It hurts to be in love. Aber entscheidet man sich deswegen, sich nicht mehr zu verlieben? Denken Sie darüber jetzt nicht nach. Wir wollen Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit für die kommenden 2 Stunden hörbar. Ich hoffe im Übrigen, Sie sind gut in dieses neue Jahr gekommen und machen jetzt jeden Tag Sport und so, trinken weniger. Sie sehen auch schon besser aus. Die Taz schrieb im September über meinen heutigen Gast, er hätte zwischen Selbstherrlichkeit und Melancholie das Image des großmäuligen Antistars kultiviert. An ihm dürfte das abprallen. Mit 18 wollte er unbedingt Rockstar werden und spätestens jetzt mit 37 ist ihm das nach eigenem Bekunden gelungen.
Hörbar Rust. Heute mit Thees Uhlmann, 37, Musiker. Der gebürtige Niedersachse verlebt Kindheit und Jugend in Hemmoor, nahe Cuxhaven, ne? Hier ist die Welt noch in Ordnung, bis man in die Pubertät kommt. Thees gründet eine Band, aus der später Tomte hervorgeht. Eigentlich möchte er Lehrer werden, die Musik läuft nebenbei. Er studiert in Köln, dann in Hamburg. Als Tomte immer erfolgreicher werden, schmeißt er das Studium und verschreibt sein Leben dem Rock'n'Roll. 2011 veröffentlicht Thees sein erstes Soloalbum. Den Song Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf, dürften die meisten von Ihnen kennen. Wir freuen uns auf das Nordlicht und sagen Moin Moin, Thees Uhlmann, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Ja, nochmal Moin Moin. Ich habe immer gedacht, wer so nah an der Nordsee lebt, der lebt in Schleswig-Holstein. Aber es gehört noch zu Niedersachsen. Du hast echt Glück.
Das ist die nördlichste Ecke von Niedersachsen, ja.
Zwischen Cuxhaven und Stade gelegen ungefähr?
Ganz genau. Also wenn man das, wenn man in Richtung Delta von der Elbe fährt, da kommt man dann irgendwann an Hemmoor vorbei.
Und dann verbringt man wahrscheinlich, verbringt man denn eigentlich viel Zeit am Meer? Oder denkt man das immer nur? Wenn man nicht da wohnt, sagt man dann immer, oh, ihr könnt ja immer am Meer sein und man könnte, aber man ist dann vielleicht gar nicht so oft am Meer? Wart ihr oft an der Nordsee?
Das waren dann so Familienausflüge, ne? Zur Kugelbarke, nach Cuxhaven, solche Sachen. Aber das ist, glaube ich, wie die Leute ja das über München immer sagen, aber man ist in 5 Stunden in Italien und niemand fährt nach Italien. Nee, ich glaube, das ist einfach, ich meine, ich war natürlich häufiger da als andere Leute, aber wir haben so uns Flüsse angeguckt und sind da so in der Natur.
Ihr habt euch Flüsse angeguckt, das finde ich ganz schön.
Ja, wir haben uns Flüsse angeguckt.
Ihr habt euch Flüsse angeguckt?
Über welches?
Also man fährt dann so zum Beispiel zur Aller und steht dann da am Ufer und guckt sich den Fluss an. Oder was heißt Flüsse angucken?
Über welches Alter reden wir? Reden wir über 14? Mit 14 ist auf jeden Fall interessant. Ich hatte 2 Kumpels und dann sind wir mit dem Fahrrad an die Oste gefahren und haben uns an den Deich gesetzt und haben so übers Leben gesabbelt und haben geguckt, was so vorbeitreibt.
Aufs Wasser geguckt, okay.
Und Steine gesucht und die ins Wasser geschmissen.
Die Oste hat ja dort, wo du wohnst, auch eine, es gibt eine Besonderheit, nämlich diese Schwebefähre oder Hebefähre oder wie heißt das?
Fantastische Vorbereitung.
Na, das
will ich hoffen. Das ist die Schwebefähre.
Die jetzt aber nur noch für Touristen, für Fahrradfahrer, glaube ich, aktiv ist. Kannst du das mal kurz beschreiben?
Es ist ein messinggrünes Stahlgerüst. Es sieht aus wie der Eiffelturm, wenn man ihn 2-mal biegen würde und die Spitze wieder auf der anderen Flussseite in den Boden rammen würde. Das ist die perfekte Beschreibung, ehrlich gesagt. Und in der Mitte ist so eine kleine Schiene oben eingehängt und da wird
eine
Plattform hin und her gefahren, auf die ungefähr 4 Autos passen. Und das war damals, als meine Eltern nach Hamburg gezogen sind, war das die einzige Möglichkeit innerhalb von 20 Kilometern links und rechts, die Oste zu überqueren.
Und hast du dir mal die Frage gestellt, wenn man sich schon so Mühe macht und da so einen 2-mal gebogenen Eiffelturm drüber macht und so eine Gondel dranhängt, warum man da nicht gleich eine Brücke baut?
Ich glaube, das war zu einer bestimmten Zeit in Westdeutschland immer noch einfacher, den Eiffelturm 2-mal umzuknicken, als so eine Betontrasse über Wasser zu bauen.
Okay, also ich frage auch nicht mit einem Hintergedanken oder so. Ich habe mich sehr gerne mit Hemmoor, deiner Heimat, beschäftigt. Und bin dort eben auch auf den Kreidesee gestoßen. Und der Kreidesee, der birgt ja wirklich viele Geschichten. Aber das musst du natürlich, die musst du erzählen.
In Hermoor gab es mal eine Zementfabrik. Und die Mutter von meinem Kumpel Stacke kann sich noch an Zeiten erinnern, da ist man als Hausfrau in den 60er, 70er Jahren erstmal rausgegangen, hat mit einem feuchten Finger geguckt, von wo der Wind kommt. Weil wenn man seine Wäsche aufgehangen hat, dann kann es sein, wenn der Wind falsch steht, dass halt einfach die Wäsche grau-weiß war, weil der Zement in die Wäsche geweht ist. Die Fabrik hat dann irgendwann zugemacht. Alle Leute in Hermoor sagen, dass der Sockel der Freiheitsstatue in New York aus Hermoorer Zement gebaut wurde. Die Frage ist natürlich, warum fährt man Zement aus Hermoor bis nach New York rüber? Aber in meiner Welt stimmt das. Das Ding ist dann irgendwann dicht gemacht worden, glaube ich, in den 70er Jahren. Und wir sind ja ziemlich flach über normal Null und wir haben sehr viel Grundwasser. Und die Kuhle, wo der Zement abgebaut wurde, die Kreide abgebaut wurde, die ist voll Grundwasser gelaufen. Und der Kreidesee ist jetzt das Tauchmecker des Nordens.
Es ist wirklich ein anerkanntes Tauchrevier. Auf ganz jeden klar, Fall, ja. Ganz tief. Und natürlich habe ich mich weiterhin schlau gemacht über diesen Kreisel. Und da steht, also bei Wikipedia zum Beispiel steht...
Wird mir ein
bisschen
zu viel gelacht jetzt?
Nee, gar nicht. Okay. Ich finde, Lachen wird auch wirklich total unterschätzt. Hier steht, als Attraktion unter Wasser gelten neben der versunkenen Industrieanlage, wo ich auch schon, ne, Brent Spar, wir denken, versunkene Industrieanlage, haben sie da einfach so reingeduppelt und das mit Wasser geflutet? Gut, unter anderem Autos, der Satz begann mit als Attraktion, ja. Autos, ein gesunkenes Segelboot, ein eingebrachter LKW und ein Flugzeug. Mhm. Hast du das gewusst mit dem Flugzeug?
Flugzeug war mir jetzt neu.
Eine Piper, und diese Piper gehörte dem Astronauten Alan Shepard. Und dann habe ich mir was über Alan Shepard durchgelesen. Das war der erste Astronaut der Vereinigten Staaten, der auf dem Mond war. Der fünfte Mann auf dem Mond generell. Und das war der, der zwei Golfbälle mit auf den Mond gebracht hat. Es gibt doch dieses legendäre Bild.
Ja.
Ne? Das ist Alan Shepard, und seine alte Piper liegt in eurem euren Kreidesee.
Wie kommt die da hin, oder ist er da abgestürzt?
Das gilt jetzt alles zu eruieren. Also ich meine, du als Sohn dieses Ortes könntest herausfinden, stimmt das mit dem Sockel, mit dem Zement?
Ja.
Wie kommt die Piper denn da rein? Ist da vielleicht schon eine erste oder zweite Verbindung in die Vereinigten Staaten? Hieß es damals vielleicht Sockel gegen Flugzeug? Ist vielleicht der Eiffelturm eine Hermoor-Erfindung, die nur einfach nicht zu Ende gedacht wurde? All diese Sachen könntest du theoretisch herausfinden,
beim
wenn du Zeit hättest.
Eiffelturm finde ich ja, war der Eiffelturm eigentlich nur mal für was gut oder sah der einfach nur geil aus?
Das ist eine gute Frage. Ist wahrscheinlich irgendein Messe. War
ich
das nicht so eine
ja,
Messe?
Zur Weltausstellung, klar. Aber zum Beispiel, so, ich habe den mal gesehen und habe gedacht, warum sieht der so gut aus? Und es ist mir aufgefallen, dass er keinen Zweck erfüllt, außer geil auszusehen. Und sowas wird ja heutzutage nun wirklich nicht mehr gebaut eigentlich. Alles muss ja eine Sekundärfunktion haben. Habe ich gerade Sekundärfunktion gesagt?
Ich finde das gut, weil diese Sendung so einen gewissen, nicht nur einen philosophischen oder geophysischen oder auch architektonischen Touch hat, sondern eigentlich über all das hinausgeht, was ich mir fürs neue Jahr vorgenommen habe.
Ich hab mich vorhin auch über das Wort Düppeln gefreut. Das jetzt demnächst im Duden auch.
Was ist ein Hoshi und was ist Moschen?
Moschen ist doch klar.
Nö, was ist Moschen?
Moschen ist das schnelle Headbang. Also Headbang ist ja quasi die natürliche Bewegung, die man zu AC/DC macht, also das Rhythmische mit den Haaren schütteln. Und Moschen ist das, wenn die Musik zu schnell wird, um das rhythmisch machen zu können, dann moscht man.
Das kenne ich, glaube ich, aus irgendeinem Jan Delay-Text oder so, kann das sein, Moschen. Moschen, also wenn man dann irgendwie so schnell, dass
das
man
ist, genau,
aussieht,
das ist
als hätte man
schnelles
Haar schütteln. Und was ist ein Hoshi?
Ein Hoshi ist, ich glaube, das ist ein Begriff aus meiner Jugend, meiner Kindheit. Wie so, man baut so Mist, man soll irgendwie ein Beet umgraben. Mutter sagt, grab das Beet mal um, dann gräbt man das an der falschen Stelle um und die Erdbeeren sind jetzt, kann man vergessen für den Rest des Jahres. So, Mann, du Hoshi, du hast die falsche, so in diese Richtung.
Was bist du für ein Hoshi schon wieder, Tees?
So in diese Richtung.
Mensch, alles muss man selbst machen.
Und jetzt finde ich das eigentlich ganz gut. Ich habe das irgendwie, hat sich das in meinen Sprachgebrauch reingebohrt und ich benutze das so im Sinne von, Menschen, die man tendenziell sympathisch findet, aber nicht genauer kennt. Also hinter Bekannter noch sozusagen. Hey Hoshis, na, wie sieht's aus? Also man geht auf die Bühne, spielt ein Konzert, na Hoshis, und die weibliche Form ist Hoshin.
Hoshin?
Mhm.
Oh, wow.
Ich bin doch so politisch korrekt.
Nee, finde ich super.
War mir eine Sache, die mir immer gut gefallen hat, politisch korrekt zu sein.
Also Hoscha hätte auch echt total doof geklungen, finde ich.
Hoscha.
Mhm. Aber man kann drüber nachdenken.
Unbekannte Zarentochter.
Wenn Sie sich jetzt fragen, liebe Hörer, wer ist denn das? Ich habe es am Anfang nicht mitbekommen. Das ist Thees Uhlmann. Sie kennen seine Musik. Wir spielen jetzt die, man sagt so Single-Auskopplung, finde ich ein super Wort noch, aus seinem aktuellen und ersten Soloalbum. Und dann wissen Sie gleich, ah, der ist das. Passen Sie auf.
Ich kam auf die Welt in einem Kadett, ein Poster von Lebowski über meinem Bett.
Tja, jetzt sind Sie baff, ne? Das ist nämlich Thees Uhlmann. Das Lied kennen Sie, weil es bei Radio 1 hoch und runter gespielt wurde und wahrscheinlich auch noch wird. Aus deinem ersten Soloalbum. Denn die Menschen, die dich jetzt als Solokünstler nicht kennen, könnten sagen, Mensch, aber die Stimme, die kommt mir noch total bekannt vor.
Ich singe bei der Band Tomte auch. Daher könnten die mich kennen.
Oh, das finden viele jetzt sehr wichtig, dass du das so sagst. Du hast nicht gesagt, ich war Sänger der Band Tomte, weil viele haben Angst, dass es Tomte jetzt nicht mehr gibt. Weil immer, wenn sich gerade so Frontmänner solo auf Solopfade begeben, hat man Angst um den Rest der Band. Sind Tomte jetzt tot? Schlafen Tomte? Wie lange schlafen Tomte?
Sie schnarchen auf jeden Fall. es gibt überhaupt keinen Grund, sowas wie Tomte aufzulösen. Das ist natürlich nervig, so über die Jahre, Tomte war ja immer eine Freundesband und ich habe immer großen Wert darauf gelegt, mit Freunden Musik zu machen und mit Leuten, zu denen ich eine enge Beziehung habe. Meiner Meinung nach kann ich das auch gar nicht anders. Und wenn dann jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre sind halt 1, 2, 3, sind halt einfach 3, 4, 5 Leute ausgestiegen und das ist so ein bisschen anstrengend. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, Tomte aufzulösen. Dafür habe ich das auch viel zu lange gemacht.
Sehr lange. In der Schule wurden ja sozusagen schon die Tomte-Samen gesät. Da kamen auch schon die ersten Keimlinge aus dem Boden. Die ersten Tomte-Keimlinge.
Ich finde das Bild sehr schön. Alles gut.
Liegt an dem Süßstoff. Vielleicht war das gar kein Süßstoff, den mir Miriam da reingemacht hat. Ich rutsche so aus auf meinen Worten.
Nee, auf jeden Fall. Also, siezen wir uns eigentlich oder duzen
wir uns? Wir duzen uns die ganze Zeit
okay,
schon.
Okay, cool. Um dir mal schnell rauszuhelfen. Nee, das war wirklich, also das erste Mal vor Leuten Musik gemacht, mit 14 oder 15 auf dem Straßenfest, auf dem Schweinehänger, Bands gecovert, also einfach Songs gecovert und dann so mit 16 die ersten Songs geschrieben. Natürlich grauenvoll, alles andere wäre auch Quatsch. Und dann 17, 18, 19 und dann halt immer so der Ruf aus der großen Stadt Hamburg und das war dann halt wirklich so Störtebecker Hafenstraße, Leon Cavallo in der Roten Flora. Und irgendwann mit 21 oder 22 habe ich dann halt wirklich in der Roten Flora gespielt. Und das war glaube ich, ähnlich einfach, als ob so Robbie Williams im Wembley Stadion auftritt. Wahrscheinlich war das für mich noch größer, weil das halt so ungeplant war, weil das so die große Stadt, die große Verheißung war.
Und wie waren die Texte? Ich kenne mich mit Tomte zu wenig aus. Waren das denn dann gerade am Anfang, sagen wir nochmal, Bullen raus, Schweine, so solche Texte, wenn die Rote Flora jubelt?
Die Rote Flora jubelt nicht, wenn man Bullen raus singt. Dafür sind die Leute in der Flora, glaube ich, zu intelligent.
Oh komm, bitte. Vor 15, 20 Jahren waren aber auch ein paar Leute dabei, die nicht unbedingt mit dem Dostojewski unterm Arm gesagt haben, da muss man differenzieren.
Die sind eher mit dem Noam Chomsky und
durch die Gegend.
Siehst du, jetzt, du ja, hast, wolltest mich battlen, so. Hast du nicht geschafft.
Nee, habe ich nicht geschafft.
Oh, jetzt
traue
ich mich schon wieder auf den Tisch. Nein, Gott, also wirklich von 14 Metal-Fan, wir waren eine lustige Metal-Band, weil wir wollten alle Metal machen, wir waren aber zu schlecht, um Metal zu machen. Deswegen hat sich das, glaube ich, so ein bisschen punkig angehört. 14 bis 16 englische Texte geschrieben. Wo ich dann meinen Vater immer gefragt habe, der Englischlehrer ist so, was heißt das auf Englisch? Und er so, was willst du denn sagen? Ich so,
eher Love oder eher Hate?
Genau, so in diese Richtung.
Eher Love oder eher Hate?
Auf jeden Fall Hate. Also wir haben mit 14 bis 16 nicht Hate.
War es eher Hate?
Ja,
okay.
Auf jeden Fall. Und dann ist mit 16 ist eine Punkband aus Gießen in mein Leben getreten, die Boxhamsters. Und das waren dann so die besten deutschen Texte, die ich mir jemals hätte vorstellen können. Das war wirklich so. Ich weiß noch die Fahrt im Zug in Richtung Otterndorf. Ich weiß noch, wie mein Walkman aussah. Ich weiß, dass ich orangene Polster hatte. Und da hat sich diese Band mir zum ersten Mal erschlossen. Das war wirklich, als ob eine ganz neue Tür aufgetreten wird. Mhm. Wo man wirklich so, ich kann diesen Effekt immer nur umschreiben mit einem Satz, den Jan Plefka von Selig mal gesagt hatte. Der so simpel wie genial ist, eine Autobahn ist kein Highway. Und da muss man erstmal drauf kommen. Und als ich das gehört habe, da habe ich so, okay, das will ich auch. Irgendwann mal will ich auch genauso gut sein wie die Boxhamsters. Und das ist der Augenblick, ab dem ich Deutsch geschrieben habe.
Aber das ist Die Boxhamsters hast du nicht mitgebracht, sondern jetzt hören wir erstmal den Song Free Electric Band, Albert Hammond. Warum hast du den mitgebracht?
Weil das für mich schon natürlich eine große Entscheidung war, mir einzugestehen, dass ich das für 15 Jahre Tomtelang machen auch eine ganz schöne Energieleistung war. Und dann zu sagen von wegen so, Leute, ich kann das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht, ich habe das jetzt 15 Jahre gemacht, ich möchte irgendwas anderes machen. Dann habe ich mich dazu entschieden, eine Platte mit mir alleine zu machen und Klavier zu spielen anstatt Gitarre. Und dann ist dieser Song einfach in mein Leben getreten mit der Kernzeile, ja, I gave it up for music in a free electric band. Und das ist halt, also ich reagiere auf sowas halt einfach so total. Das ist halt so, was mich durch die Platte getragen hat auch.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten halben Stunde der Hörbar mit Thees Uhlmann, der im beschaulichen Hemmoor am 16. April 1974 das Licht der Welt erblickte. Ist dein Bruder älter? Ja, ne?
Mein Bruder ist älter, ja.
Mhm. Deine Eltern, hast du schon angedeutet, sind beide Lehrer oder waren es zumindest.
Ja.
Auf deiner Schule?
4 Jahre bin ich zur Grundschule meiner Mutter gegangen und dann 7 Jahre aus Gymnasium von meinem Vater.
Oh, das ist natürlich auch echt ein hartes Ding, ne?
Ach, so schlimm war das gar nicht.
Ach komm, da spielst du jetzt rund. Das ist bestimmt nicht einfach. Du solltest nicht bevorzugt werden. Aber wahrscheinlich waren die Kollegen deines Vaters ein bisschen vorsichtig oder gerade eben nicht. Gab es da keine Momente?
Ach, das war halt einfach immer ein bisschen witzig halt so. Also es war einfach so, man konnte halt nachmittags leicht diskutieren, was man schlecht gemacht hat. Und ich hatte eine Vertretungsstunde bei meinem Vater und das Einzige, was er zu mir gesagt hat, hör auf zu kibbeln.
Wann warst du denn dick?
Ich war dick von so 12 bis 16,5.
Oh.
So einfach so, wie so manche Jungs halt dick werden während der Pubertät und sowas.
So ein bisschen aufgeschwemmt.
Genau, sowas dann die Zeit, wo die Arme so lang sind, wo dann wirklich Jungs wirklich aussehen wie Affen ohne Haare. Und ja, sowas vergisst man nicht.
Nee, das fand ich, ich hab mir so ein paar Interviews durchgelesen und auch eins angesehen und es gab eben eins, da hast du davon erzählt und sagtest auch, man bleibt dicker im Herzen. Das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, dass du in der Zeit natürlich, das ist die Zeit der Kränkungen sowieso, da musst du nicht mal besonders dick sein, da reicht es, wenn du am falschen Tag einen blöden Pickel hast oder deine Stimme irgendwie so kiekst oder was auch immer. Und wenn du dann, der Klassiker, wenn du sitzen bleibst beim Völkerball, wenn du der Letzte bist, der gewählt wird, all solche Sachen.
Also ich wurde jetzt auch nicht gequält von meinen Mitschülern, das war halt so, ich habe halt zur Gang der Dicken gehört und sowas. Als letzter, die Heizung in der Sporthalle ist ein sehr, sehr einsamer Platz beim Auswählen, wenn die Teams ausgewählt werden.
Oh Mann.
Aber ich glaube, das hat mich auch ein bisschen zum Musikmachen getrieben und sowas. Ne? So ist in jedem Schlechten vielleicht auch was Gutes. Weil man halt irgendwo dann halt auch was anderes erreichen wollte.
Zumindest waren die Instrumente, die du bis dahin gespielt hast, nicht besonders cool. Also ich weiß, dass im Wohnzimmer oder im Zimmer deiner Mutter steht ein Flügel.
Mhm.
Du hast Blockflöte gespielt. Und ich habe Blockflöte
und Klarinette gespielt.
Das ist ja auch dann nichts, wo Mädchen sagen, ja, er ist ein bisschen pummelig, aber er spielt super Blockflöte, sondern irgendwann kam die Gitarre in dein Leben. Wodurch?
Die Gitarre kam durch mein Pastor vom Konfirmandenunterricht in mein Leben. Das war einfach so, ich fand Konfirmandenunterricht fand ich geil. Weil wir hatten einen geilen Pfarrer und wir hatten einen geilen Pastor. Und das war so der Erste, der so ein bisschen getriggert hat, so von wegen so Politik und da draußen und guckt euch mal um in der Welt. Ich habe das gemacht, ich war schon da schon. Und das hat einen ziemlichen Appeal auf mich gehabt. Und dann ist natürlich einfach auch beim Konfirmandenunterricht ist halt elementarer Teil, dass man zusammen singt. Man singt natürlich zu einer Akustikgitarre. Und ich glaube, mir hat einfach dieses Konzept, dass man einfach irgendwas nimmt und das spielt und man kann zusammen was singen. Ich glaube, das hat mich einfach gepackt ist, glaube ich, das richtige Wort. Und ich weiß dann einfach noch, dass der dann Pastor Erdmanns Schrammelkurs immer angeboten hat und ich wollte da mitmachen. Da durften aber eigentlich nur die Leute mitmachen, die schon konfirmiert waren, aber ich durfte dann doch mitmachen, weil ich wahrscheinlich so genervt habe. Und das hat sich richtig toll angefühlt, Gitarre zu spielen. Das ging auch schnell, die Finger haben ordentlich wehgetan, was dann natürlich auch toll ist, wenn das wehtut beim Lernen. Und dann habe ich damit nie wieder aufgehört.
Und ging es bei dir auch los so mit dem Riff von Smoke on the Water, so diese ersten Sachen, oder House of the Rising Sun oder Greensleeves oder so? Gab's die Mundorgel? Oder wie, mit welchen Texten und Noten bist du eingestiegen?
Also ich habe mir erst, glaube ich, so die ersten 6, 7, 8, 9, 10 Akkorde reingezogen, die konnte ich spielen. Das allererste Mal, als wir im Proberaum waren und wirklich ganz kleine, laute Verstärker hatten und ganz schlechte, krumme Gitarren, haben wir Smoke on the Water gespielt. Also das für Leute, die jetzt wirklich... So hat es sich ungefähr angehört. Und wir haben aber den Song nicht nachgespielt. Also wir haben das ungefähr vielleicht eine Minute gespielt und haben wir nur das... Also nur die... Dun, 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 dun. Und haben dann bis zur Besinnungslosigkeit Smoke on the Water and Fire in the Sky geschrien, vielleicht so 8-mal, um dann wieder 2 Minuten das Riff zu spielen.
Und gemoscht bestimmt. Ihr habt, als es dann Tomte gab, als du dir dann Tomte überlegt hast, das hieß ja noch Tomte Tottentoll oder so ähnlich, ne? Wie hieß das?
Tomte Tummetott.
Tummetott.
Das ist eine schwedische mystische Figur. Wie... Hotzenplotz ist Quatsch. Also es ist eine schwedische mystische Figur und Astrid Lindgren hat darüber Kinderbücher geschrieben, 2.
Tomte
Tummetott.
Tummetott.
Das heißt, im Endeffekt heißt das nur Wichtel, Zwerg, Daum. Tummetott heißt Daum. Und die Story dahinter ist wahrscheinlich das langweiligste Buch von Astrid Lindgren, was sie jemals geschrieben hat, weil es halt wirklich nur eine ganz minimale Handlung hat. Also nicht zu vergleichen mit Pippi Langstrumpf oder dem anderen Kram, sondern es ist ein Zwerg, der geht über den Bauernhof im Winter und füttert die Tiere und sagt jedem Tier sinngemäß, alles gut hier ist zu essen, bald kommt der Frühling. Und zwei süße Sachen finde ich im Nachhinein, finde ich halt dabei, dass das halt wirklich so eine, also im Endeffekt, es gibt wirklich eine wundervolle, wenn jemand noch irgendwie, wenn demnächst irgendwelche Kinder, die so 6, 7, 8 Jahre alt sind, irgendwie kaufen, so eine ganz wundervolle DVD-Sache von Tomte Tummetott. Kann ich, wem das nicht gefällt, gebe ich dem das Geld zurück. Auf jeden Fall. Das ist super. Und was mir halt, dass ich als Kind von so einer ganz dunklen, unheimlichen Geschichte fasziniert war. Und was ich halt im Nachhinein wirklich auch schön finde, dass das war so damals wirklich die erste große Phase des Death Metal, des Black Metal, des Thrash Metal, wo wir das wirklich alles gehört haben. Je brutaler der Bandname, desto besser. Napalm Death, Nuclear Assault, Voivod, Slayer, Exodus. Und dann so 2 Hongs aus Norddeutschland. Ach komm, wir nennen uns nach einem Märchen von Astrid Lindgren.
Also Metal und Punk parallel, das ging zueinander, weil es beides hart war, weil es beides Gitarrenriffs beinhaltete und weil es beides irgendwie so ein bisschen aggro. Jetzt sagst du gleich wieder, Punk muss aber nicht aggro sein.
Nee, das ging auf jeden Fall nebeneinander her, weil wo ich aufgewachsen bin, das ist ja nicht die Gegend der Szenen gewesen. So.
Es gab 2 Mods bei euch.
Es gab 2 Mods bei uns.
Und wie viele Punks gab's?
1?
Dich?
Nee, überhaupt nicht. Ich war nicht Punk. Ich habe mir mal die Haare gefärbt und sowas, aber das war einfach auch mehr so, ich habe mir meinem Kumpel Stemmi, haben wir uns im England-Urlaub Directions-Farbe gekauft. Die Leute, die jetzt am Mikrofon wissen, was am Körper...
Directions, Crazy Color kannte ich aus.
Nee, Directions ist das
ist noch
für die richtigen Punks
richtig
aus England.
Alles
auf jeden Fall.
Klar.
Und wir wollten, also das war auch einfach so, Haare färben, ja, wir färben uns jetzt die Haare und wir haben einfach die Farbe genommen und uns in die Haare geschmiert. Ohne Blondieren vorher, wir sahen wirklich einfach aus wie... Weiß ich nicht, wieso. Normal, bloß mit bunten Haaren.
Gut, wir kommen mal zum nächsten Song von dir. Was haben wir denn da? Noel Gallagher. What a Life.
Ist ein bisschen klischee-mäßig, weil ich ja wirklich bin der Gründer der deutschen Oasis Ultras vor 10 Jahren. So, egal. Also ich bin schon lange Zeit großer Liebhaber von Oasis und besonders auch von Noel Gallagher gewesen und habe mich sehr, sehr auf die Soloplatte gefreut von ihm. Selbst wer die Musik nicht gut findet, kann sich im Internet jedes Noel Gallagher Interview angucken. Meiner Meinung nach einer der größten Entertainer und smart, streetwise sind die deutschen Wörter, die man dafür benutzen würde.
Na klar.
Und hat mit seiner neuen, also ich wusste, dass sie so gut wird, weil ich das irgendwie wusste, weil ich einen Plattenfilm im Gehirn habe. Und der Song, den ich mir ausgesucht habe, wir waren auf Tour, als die Platte rauskam, habe ich mir die halt runtergeladen auf meinen Computer, habe ich diesen Song gehört, dann haben wir in Rostock im Mauclub gespielt und ich so auf dem Kopfhörer gehört, bin ich zu meinem Mischer hingegangen, also der für uns den Sound einstellt und der Freund so, Michael, hier ist der Song,
Und das war, bevor irgendwelche Leute da waren, bevor das war so gegen Nachmittag, das gegen 16, 17 Uhr, eine Freundin von mir ist noch vorbeigekommen, so, Michael, ich möchte jetzt, dass du diesen Song anmachst und das so laut machst, als ob das ein richtig lautes Konzert war. Da habe ich so alleine in diesem Mau-Club gestanden und über die Anlage kam dieser Song und ich habe also echt Gänsehaut, Nackentapete bis zum Anschlag gehabt.
Nackentapete.
So sagen. Und das war wirklich ein ganz großes Erlebnis und das ist der Song aka What a Life von Noel Gallagher.
What a Life, Noel Gallagher, gewünscht und mitgebracht. Das klingt so nach NDR Plattenkiste. Kennst du die noch?
Oh, das habe ich früher gerne gehört.
Da muss zwei gewesen sein. Von Thies Uhlmann.
Von Thies.
Ja, ich hatte den Satz noch nicht so. Ich wollte dich nochmal vorstellen, sonst sind die Leute irritiert und sagen, wer ist das denn?
Mein Name ist Thies Uhlmann und ich habe den letzten Song mitgebracht. Das war Noel Gallagher mit dem Song aka What a Life.
Und damit grüße ich.
Okay, Noel Gallagher.
Noel Gallagher. Du bist ja jetzt selbst Rockstar, ja. Also wir müssen, die Frage ist, ob wir, das ist jetzt der Hund, das tut mir leid.
Das ist nicht der Hund, das ist die Kotze vom Hund.
Die hat nicht gekotzt.
Ach so.
Das ist so ein raus, so wenn sie ein Stöckchen, wenn sie Holz im Mund hat, also das schneiden wir alles raus.
Schade.
Dann lassen wir es drin. Du bist ja jetzt Rockstar, obwohl du eigentlich, also ein Podium hättest du so oder so gekriegt, denn du wolltest Lehrer werden, wie auch deine Eltern.
Mhm.
Es ist ja auch ein ehrbarer Beruf.
Mhm.
Und ich glaube, es wäre auch gar nicht verkehrt, wenn so Leute wie du Kinder unterrichten würden.
Danke. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass man natürlich in der Karriere seines Schülerdaseins, und ich war wirklich ein schlechter Schüler.
Ach komm, guck mich mal an. Du hast nie geschwänzt, du warst Klassensprecher, du warst Schülersprecher, du warst ein ganz guter Schüler, weil deine Eltern sonst sauer auf dich gewesen wären.
Ich war damals mit einem Mädchen zusammen, das hieß Maike. Deren Vater war Mathelehrer und das war ein sozialpädagogischer Mathelehrer. Und ich bin so, ja, ich habe einen Punkt geschrieben. Also die zweitschlechteste Note. Es gab 15, ich habe einen geschrieben. Da hat er so gesagt, okay, Thies, ich bringe dir das bei. Was war das, so Kurvendiskussion oder irgendwie sowas. Dann hat er sich mit mir hingesetzt und über Wochen seine Nachmittage damit verbracht, mir versucht, das beizubringen. Und dann, ja, und Thies, was hast du geschrieben? 0 Punkte.
Oh, shit.
Aber der war so süß und so drollig dabei. Ich meine, so, das war der Vater von meiner Freundin. Der hätte auch sagen können, von wegen. Und dann saßen wir immer, wir haben das immer gemacht. Und so, dann kam ich immer mit den schlechten Noten dann dahin. Und dann so, ja, okay, das ist nicht schlimm. Okay, lass uns die Klausur mal. Wo hast du denn den Fehler? Das war extrem süß. Nee, man hatte natürlich komische Lehrer. Man hatte aber auch gute Lehrer. Und ich glaube, dass das für ziemlich viele Menschen wahr ist, dass man vielleicht in seinem ganzen Leben so 2, 3 richtig gute Lehrer hatte. Zumindest die von der Persönlichkeit zu einem extrem gut gepasst haben. Ich kann nur sagen, dass mein Englischlehrer damals so gut war und mir Shakespeare so nahe gebracht hat, dass ich das einfach mit 17 geschnallt habe, warum Shakespeare so super ist. Und das trage ich in meinem Herzen, in meinem Leben, erstmal als Vergnügen, aber dann halt einfach noch so von wegen so, das ist gute Lyrik, versuch nur in der Essenz da in die Nähe zu kommen oder versuch sowas wie Universalität in deinen Texten hinzubekommen. Das habe ich alles im Endeffekt von dem Typen gelernt.
Gut, aber nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Du wärst wahrscheinlich auch ein guter Lehrer geworden. Du hast einen guten Humor. Du hast deine Tochter mitgebracht. Die ist nämlich gerade ein bisschen malat. Die ist angeschlagen und man kann beobachten, wie du mit ihr umgehst. Und es gibt auch, seit sie auf der Welt ist, eigentlich kaum ein Interview, in dem du sie nicht wenigstens kurz erwähnst oder irgendeine Geschichte mit ihr erzählst. Also das heißt, du bist, um es blöd und normal zu formulieren, du gehst in deiner Vaterrolle total auf. Du liebst das. Das merkt man dir an. Hätten daran nicht auch andere Kinder teilhaben können? Also,
ich hätte es wirklich gerne gemacht. Also gerade also das, was ich eben erzählt habe, plus diese Mischung aus, Entertainer sein zu können und versuchen, das Leben von anderen Menschen zu bereichern, nach vorne zu bringen, zu sagen, ich weiß, aber es ist wirklich gut, wenn du dich für Politik interessierst. Es bringt Spaß, es hat Mehrwert, es ist nachhaltig, plus What the fuck? Wenn du keine Ahnung von Politik hast, wer soll denn sonst die Politik haben? So, und jetzt ziehen wir das durch. Das ist für mich ein faszinierendes Konzept. Auch, dass man eine Gruppe von 20 Leuten oder 30 Leuten so eine bestimmte Zeit verbringt. Ich meine, wie groß muss der Flash sein? Ich bin jetzt 37 und wegen so sitzen so und überall sind die 16-jährigen Jungs und sie stinken nach Schweiß und sie sind wütend oder sie wollen Fußballstars werden. Und diese mit diesen Leuten dann abzuhängen, das finde ich eine Herausforderung. Das finde ich gut.
Hättest du die nötige Autorität, um auch Grenzen zu ziehen?
Ich glaube, beim guten Lehrer erklärt sich die Autorität von selbst.
Deswegen nenne ich sie natürliche Autorität.
Ach so.
Glaubst du, du hättest sie?
Also
das, du weißt ja, wie es war früher. Es gab ja auch die schwachen Lehrer, die es gut meinten. Und man hat damals noch nicht erkannt, dass sie sich eigentlich sehr weit auf einen einlassen. Die Klasse hat das noch nicht verstanden.
Hat es nicht gutiert, weil man war kopfmäßig nicht weit genug für so Liberalität. Man war auch ja nicht zur Liberalität erzogen zum Beispiel, ne? So. Soll ich jetzt Nein sagen? Oder soll ich jetzt Ja sagen?
Ich finde es ganz gut, wenn du Ja sagen würdest, weil
ich weiß, wie das ist, ein Konzert mit 1000 Leuten zu leiten. So, das ist, Norddeutsche und Lob oder Norddeutsche, die gut über sich reden, das funktioniert in meiner Welt nicht. Deswegen sage ich so, ich habe schon mal in der Großen Freiheit gespielt und das hat ganz gut geklappt. Also Große Freiheit, legendärer Musikladen in Hamburg. Deswegen könnte ich vielleicht auch so 30 Pubertierende bändigen.
Ich war dreimal nacheinander ausverkauft. Das ist schön, dass du so tief gestapelt hast. So konnte ich hochstapeln. Und erzählen, wie es wirklich war. Sheryl Crow hast du mitgebracht, Strong Enough. Das ist ein Lied, das eigentlich so eine Frauenhymne ist, ne? So. Spielst du das für eine Freundin oder für deine Freundin oder für deine Frau?
Nee, das spiele ich einfach nur, wenn da draußen jemand Gitarre spielt. Also ich kann es auf der Gitarre spielen, zumindest das Riff. Das ist so die alte, also für mich die Faszination, Gitarre zu spielen, ungebrochen. Wenn man das auf einer Gitarre spielt, das ist so wunderschön, wie die Finger sich bewegen. Und die Faszination, wenn ich jetzt T.S. Ullmann und ich hätte den Song Are You Strong Enough to Be My Man, wenn ich das geschrieben hätte, wie stolz man sein muss. Und das ist wirklich so, das ist ein ästhetisches Vergnügen, das auf der Gitarre zu spielen. Und es ist einfach ein wahnsinnig guter Song.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Musiker T.S. Ullmann. 1996 bist du, T.S., aus dem Norden nach Köln zum Studium gezogen.
Mhm.
Du wolltest Lehrer werden, wir haben es eben schon besprochen. Politik und Englisch waren deine Fächer.
Weißt du warum? Weil ich finde, NRW ist das geilste Bundesland. Ich finde alles so super. Also jetzt Ruhrgebiet, Köln, Düsseldorf. Das ist, als ob da in meinem Körper irgendwie NRW-Gene versteckt sind. Ich finde es so super da.
Du hattest meine Freundin in Garath, oder wie das heißt.
Ich habe, glaube ich, noch nie ein Interview gehabt, wo die Interviewerin so gut vorbereitet war.
Oh, vielen Dank, herzlichen Dank. War das deine erste Freundin, oder?
Es war keine Freundin von mir, das ist sozusagen meine assoziierte Schwester. Die kommt aus Düsseldorf-Garath, das ist sowas wie, hoffentlich hört jetzt kein Garath dazu, das hat so also das Image von Marzahn. So, das ist halt das Marzahn von Düsseldorf. So.
Hoffentlich hört kein Marzahn dazu, sonst kriegst du richtig.
Nein, es gibt ja auch einfach viele Marzahne, oder ich kenne es von Hamburg besser aus dem Stadtteil, der mir jetzt nicht einfällt.
Steitshoop ist nicht mehr so schlimm, oder? Mümmelmannsberg?
Mümmelmannsberg. Mhm. Leute, ey, Alter, ich bin hier groß geworden. Das ist natürlich nervig manchmal, aber ist auf der anderen Seite auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist ja noch wirklich dann ein anderes Thema, die Stigmatisierung von Stadtteilen, wo man herkommt. Aber auf jeden Fall, nee, es ist eine wirklich ganz, wie ich finde, eine sehr, sehr romantische Geschichte. War damals so 17, 18 und es ging so auf den letzten Urlaub mit meinen Eltern zu.
Wo habt ihr denn eigentlich Urlaub gemacht? Wer so nah an der Nordsee wohnt?
Also da sind wir nochmal in die USA gefahren, mein Vater wollte da nochmal hin und ich war damals schon in der Punk- und Hardcore-Szene und ich habe so ein Fanzine abonniert gehabt, das ich über alles geliebt habe, das Zapp-Fanzine. Und also es war so Musik, Kultur,
aus
Politik,
Hamburg,
Lifestyle.
Ich, ne? Was? Aus Hamburg oder Hannover?
Ja, aus Hannover, genau, aus Hannover kam es, ja. Und da gab es hinten so Kleinanzeigen drin von Verkaufe Chucks, weil es die damals noch nicht in Deutschland gab, oder habe hier noch eine Maxi-CD von News of Today für 30 Mark. Und da waren aber teilweise auch so persönliche Sachen drin. Und da habe ich einfach eine Kleinanzeige reingeschrieben. Ich fahre mit meinen Eltern nach Detroit und nach San Francisco. Weiß jemand was über Punk- und Hardcore-Plattenläden? Und da hat die sich drauf gemeldet und hat dann so gesagt, ja, nee, Detroit kenne ich nicht, aber in San Francisco, da würde ich hingehen, da würde ich hingehen, da würde ich hingehen. Und ich dann so, wow, so ein Mädchen aus einer großen Stadt, die älter ist, schreibt mir einen Brief, wo ich, in welche Punkerläden ich gehen muss. Und das war so, so krass. Und dann habe ich dir so eine Postkarte zurückgeschrieben, dann hat sie wieder einen Brief zurückgeschrieben, dann haben wir so Tapes uns gegenseitig aufgenommen. Und dann habe ich die so mit 17, bin ich zum ersten Mal mit dem Schülerferienticket nach Düsseldorf und habe die besucht mit ihren Freunden. Und das war, und das ist halt, seitdem ist es halt meine assoziierte Schwester. Oder ich, das ist halt einfach meine Schwester. Mhm. Die nenne ich auch nur Schwester. Und das ist natürlich, wenn man in Norddeutschland auf dem Land Punker ist und dann fährt man so nach Düsseldorf zu so Punks hin und dann sagen, heute Abend gehen wir aufs Konzert und wir nehmen dich mit. Das wird so, oh, das Leben geht vielleicht noch länger, aber besser wird's nicht. Bin immer mit vielen noch befreundet von denen und das ist meine Freundin aus. Freundin, Schwester.
Was ich besonders schön finde an der Geschichte ist, dass man sich damals wirklich noch ganz schön Mühe geben musste, um miteinander auch in Kontakt zu bleiben. Ich will nicht dieses alte, mal wieder sage ich den Satz, früher war alles besser, gar nicht, aber es unterstützt natürlich eine gewisse Wahrhaftigkeit, wenn man sich die Mühe machen muss, einen Brief zu schreiben oder ein Tape nicht nur aufzunehmen, sondern auch einzupacken, zur Post zu gehen, loszuschicken und so weiter. Ne? Also auf der einen Seite ist es ja so schön, dieses Unmittelbare, das durch E-Mails, durch das ganze Internet gekommen ist. Es stehen uns alle Chancen offen und Gububa aus Nairobi kann sich morgen anfreunden mit Hannes aus Geesthacht und in einem halben Jahr treffen die sich und sind dicke Freunde, super. Und trotzdem ist es noch eine andere Qualität, so ein bisschen auch kleine Opfer bringen zu müssen, ne? Um sich anzunähern.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Oh, wie schön. Könntest du, aber wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Song. Nee, Quatsch. Wir ziehen ihn einfach ein bisschen vor. Ich weiß allerdings nicht, wie man es richtig... Van Diemen's Land?
Van Diemen's Land, ja.
Von U2 hast du mitgebracht. Was ist, wer oder was ist Van Diemen?
Oh, hättest du mich nicht gefragt, hätte ich die gesamte Geschichte auf dem Zettel gehabt. Warte mal, Van Diemen's Land, das hat irgendwas mit aus...
Hätte ich dich nicht gefragt, hättest du die gesamte Geschichte auf dem Zettel gehabt?
Wie heißt er denn noch? Ja, wenn du mich nicht gefragt hast, hätte ich es dir sagen können.
Knurrt dein Magen die ganze Zeit?
Ja, mein Magen.
Knurrt, und dann hast du trotzdem meine selbstgebackenen Muffins abgelehnt?
Bevor ich beruflich arbeite, esse ich nichts.
Ja, aber das klingt ja, das klingt, als wenn wir in der Tropfsteinhöhle.
So sieht's aus.
Gut, wollen wir spielen oder willst du den, nicht wollen wir spielen. Kommst du raus, spielen? Willst du den Song noch anmoderieren oder wollen wir ihn hören?
Liebe Radio 1-Hörer, wir hören jetzt einen meiner Meinung nach schönsten U2-Songs, gesungen übrigens von The Edge. Da kann man alle mal hören, was The Edge für eine wunderschöne Stimme hat. Von der Rattle and Hum, der Song Van Diemen's Land.
Hold me now, oh, hold me now.
U2 waren das, Van Diemen's Land. Ist dir spontan eingefallen, was es sein könnte, was es bedeuten könnte? Nein, okay, nee. Es ist aber auch nicht so schlimm. Das Studium, das war nichts für dich. Es ist nicht nur so, dass du wieder an dieser Mathe-Klausur gescheitert bist, ich glaube sogar dreimal, obwohl du echt viel geübt hast, sogar während der Semesterferien, aber es sollte einfach nicht passieren. Aber du hast noch Pädagogik dazu genommen? Also du bist dann irgendwie doch noch aufgenommen worden?
Genau.
Durch gefälschte Unterlagen?
Nee, das nicht, aber ich konnte dann irgendwie Pädagogik und Politik und Englisch dann anfangen in Köln zu studieren. Das habe ich dann gemacht.
Du hast parallel dazu immer schon für Musikzeitschriften, glaube ich, geschrieben. Für die Specs, für die Visions.
Und kann ich da schnell mit aufräumen? Also bei Wikipedia steht irgendwie auch, T.S. Ullmann war Musikjournalist und hat für alle gängigen Magazine geschrieben. Das war immer so, irgendein Hoshi, den ich kannte, hat mich angerufen und hat gesagt, ey, hast du nicht Lust, nach Norwegen zu Turbo Negro zu fahren, um die zu interviewen? Da sagt man eben nicht nein. Da sagt man, ja, mach ich. Und so ist das gekommen. Ich wurde immer so gefragt, hast du nicht Lust zu schreiben? Aber Musikjournalist, dazu nehme ich den Beruf, ehrlich gesagt, viel zu ernst. Das bin ich bei weitem nicht. Manche Leute sagen, ich kann gut schreiben. Das mache ich gerne, wenn ich eingeladen werde. Ich habe meinen großen Helden Elliot Smith mal interviewt. Ich habe Liam Gallagher mal interviewt. Ich habe Richard Ashcroft mal interviewt. Das sind Geschichten, die in meinem Leben sind, die ich nicht missen möchte. Aber ich war niemals Musikjournalist, okay. Hatte da niemals Ambitionen. Aber geil war es immer.
Und du hast einen Job gemacht, ein Jahr lang, der wahrscheinlich nicht so geil war, obwohl er wichtig ist und gut ist. Du hast in so einer Altenpflege, wie sagt man, in so einer Firma gearbeitet.
Genau. Mobiler Pflegedienst, so nennt man es, glaube ich.
Statt Zivildienst? Oder hast du
Zivildienst habe ich erst. Ich habe Zivildienst gemacht. Ich habe das was heißt Lebenshilfe. Ich glaube, das gibt es heute in dieser Form nicht mehr. Ich habe mich um behinderte Kinder gekümmert, von Kindergarten bis Gymnasium. Oder nicht Gymnasium, sondern bis zum Schulabschluss.
Bei dieser Altenpflege, ich komme jetzt in die Nähe einer Frage, die du nicht beantworten musst. Ich habe volles Verständnis, wenn dir das so persönlich ist. Dein Vater hat oder hatte multiple Sklerose. Also lebt dein Vater noch?
Mein Vater lebt noch, ja.
Das bedeutet ja auch, dass der Körper Schüben ausgesetzt ist, kranker wird, auf Hilfe angewiesen ist. Ich glaube, dass er auch in einem betreuten Heim.
Im ganz tollen Altenheim ist er untergebracht, ja. Okay. In Hemmoor auch da wohl.
Hat dir das geholfen als du diesen Job gemacht hast, diesen Altenpflegedienst, dass du schon Erfahrung hattest mit der Krankheit deines Vaters, oder war es umgekehrt, dass du die Krankheit deines Vaters, dass du besser damit umgehen konntest, weil du wusstest, wie es ist, wenn man kranke und vielleicht auch ältere Körper, wenn man damit konfrontiert ist und helfen kann?
Ich glaube, die Chronologie ist, Zivildienst gemacht, durchgezogen, super gefunden, stolz gewesen, dass man Sachen gemacht hat, wo man gedacht hat, von wegen so, krass, das hast du jetzt gemacht und du kippst offensichtlich nicht um. So, da ist man ein bisschen stolz auf sich selber. Darf man auch sein, glaube ich. So. Und dann, deswegen habe ich dann das mit Senioren gemacht, die hilfebedürftig waren. Und da habe ich halt auch noch andere Sachen gesehen. Und weil das vielleicht auch ein bisschen meine Art ist, habe ich da auch nicht so große Probleme bei meinem Vater.
Mhm. Okay.
Und ich kann es nur jedem empfehlen. Also ich muss wirklich sagen, dass ich das, losgelöst von der politischen Diskussion, ob das gut ist oder schlecht ist, finde es wahnsinnig schade, dass junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 nicht mehr die Chance haben, sich in solchen Sachen auszuprobieren und vielleicht ihrem Leben nochmal eine andere Richtung oder zumindest eine große Inspiration zu gehen. So. Also ich möchte, das soll sich nicht dumm anhören, aber ich möchte das in meinem Leben nicht missen, dass ich einer 18-Jährigen die Binde gewechselt habe. So, das hat mein Leben nicht schlimmer gemacht, sondern es hat mein Leben besser gemacht. Und Sachen, die man sieht, dass man lernt sein Leben, sein gesundes Leben, lernt man auf jeden Fall sehr, sehr zu schätzen, wenn man gewisse Dinge gesehen hat.
Und es ist ja auch so, dass es auf uns alle zukommt. Also ich bin betroffen, Freunde von mir sind betroffen, dass jetzt unsere Eltern auch in so ein Alter kommen. Plötzlich sind wir konfrontiert mit Entscheidungen, mit Krankheiten, mit Ausfällen, mit einer Hilfsbedürftigkeit. Da stellt man sich neue Fragen. Ja? Also das ist so dieser Klassiker. Man weiß im Grunde, was auf einen zukommt und trotzdem blendet man das aus, bis der Punkt so da ist. Und bis ich jetzt stehe in so einem Pflegeheim und mich tierisch darüber aufrege, wie schlecht die Leute bezahlt werden. Oder auch, wie du denke, wie sollen wir das hinkriegen ohne Zivis? Und mir auch so Gedanken darüber mache, was war mit diesem Vorstoß? Ich glaube, Richard David Precht hat den gemacht, vor ein paar Wochen hat für Diskussionen gesorgt, dass Rentner doch im Grunde sich allgemein gemeinnützig irgendwie engagieren sollten, um eben auch anderen Leuten vorzulesen oder auch irgendwie zu helfen oder in Altersheime zu gehen. Ob es nun auf Rentner bezogen sein soll, weiß ich nicht. Aber der Gedanke des freiwilligen Jahres oder überhaupt, egal wie alt man ist, dass man sich irgendwie mehr einbringt oder einbringen muss vielleicht. Ich weiß nicht, ob es auf freiwilliger Basis so funktioniert. Ist ja
wahrscheinlich nicht, ne? Also
vieles ist ja über die Generation unserer Mütter. Die hat sich ja durch Kirchen auch sehr stark engagiert, ne? In Altenheimen und in Kirchen, wenn das wegfällt, so in ein paar Jahren.
Ich weiß nicht, das ist, ich hasse das ja, wenn Musiker zu politisch werden oder wenn das über Politikreden zum Selbstzweck wird, damit die Leute denken, dass man so ein...
Du bist doch kein Model. Es wäre doch viel schlimmer, wenn Musiker nicht in der Lage wäre, auch politisch werden zu können.
Ja, aber das meistens ist mir das zu flach, wenn Musiker was zum Thema Politik sagen.
Das bedeutet ja, dass Musiker das nicht können, dass sie zu doof sind?
Nee, aber der Schlachter sagt ja meistens auch nichts was zur Finanzpolitik.
Aber vielleicht könnte er ganz schlaue Sachen dazu
das
sagen.
Das stimmt, aber die meisten Schlachter werden nicht dann nicht gefragt und das ist vielleicht auch ganz gut,
weil
sie
so
Schlachter
geil,
sind.
Weil die Sendung beginnt damit, dass du mir vorwirfst, dass ich eindimensional sage, alle Leute in der roten Flora sollen, sind so, du, ich, dass ich alles über einen Kamm schere und jetzt sagst du, der Fleischer kann nicht zur Finanzen sagen.
Nein. So, da sind 10 Fleischer in einer Reihe. Die werden natürlich selten nach Politik gefragt. Oder hast du deinen Fleischer schon mal nach Politik gefragt? Du bist Veganerin seit Jahrzehnten, ich weiß es. Aber so, die werden nie gefragt. Und das ist ja auch total normal, dass vielleicht ein Fleischer von den 10 ist so ein politischer Horschi. Der hat echt Ahnung, hat es echt drauf, führt einen mittelständischen Betrieb, ist geil, ist engagiert in der ökosozialen Bewegung der CSU. Na, scheiß der Hund drauf. So. Und dann der kann vielleicht was sagen. So, stell mal 10 Musiker daneben. So, da ist vielleicht auch einer davon. Der. Und weißt du, wer das ist? Das ist Sven Regner. Egal. So, da sind auch 10 Musiker, aber alle diese 10 Musiker werden nach Politik gefragt und die meisten Musiker antworten auch noch willfährig, weil sie nämlich genau wissen, dass sie sich gut am Markt positionieren können, wenn sie irgendwas Politisches sagen. Aber meistens finde ich das so flach und wirklich so, Gottes Willen. So, das ist einfach nicht mein Ding. Wir driften total ab und jetzt werde ich gerade schon wieder, jetzt...
Du bist unterzuckert. Du hättest was essen sollen.
Ich bin nicht unterzuckert.
Ich bin nicht aggressiv.
Verstehst du meinen Punkt? So, ich finde, wenn man über Politik redet, dann sollte man auch ein bisschen Ahnung davon haben. So, weil sonst ist es einfach nur Füllung, sonst ist es einfach nur Content, dann ist es ein gutes Bewerbungstool, um meine musikalische Karriere zu unterstreichen. Hier, ich bin übrigens auch gegen die Armut in der ganzen Welt und ich bin da... soll ich jetzt ausholen? Ich bin nicht unterzuckert. Ich habe mich mal mit Oxfam getroffen. Die haben mich mal eingeladen zum Dinner. So von wegen so, ja, so bist ja bei Amnesty und sowas. Amnesty ist zum Beispiel die Sache, die ich sehr unterstütze. Bist ja mal, wollen wir uns nicht mal treffen zum Essen? So, Oxfam hat mich eingeladen zum Dinner. Weißt du was? Das war das größte, vulgärste Dinner, was ich jemals gab. Das war ein spitzenmäßiger Italiener. 4 Gänge. Und ich so, okay, wir wollen was gegen den Hunger in der Welt tun, aber erstmal müssen wir 4 Gänge essen. Okay, alles klar. Wenn ihr euch wohlfühlt, Hoshis, dann essen wir jetzt diese 4 Gänge. Und danach haben die sowas erzählt und habe ich gesagt, so ja, also ich habe ein bisschen mal Entwicklungshilfe mich dazu informiert und es gibt da ja auch verschiedene Ansätze. Zum Beispiel sagen einfach auch schwarze Entwicklungshilfeforscher, die sagen von denen, ey, könnt ihr mal einfach uns kein Geld mehr geben, so als erste Idee und könnt ihr mir mal ein paar mehr Informationen zuschicken zu euren Projekten, wie ihr das plant und was ihr macht und sowas. Da ist nie wieder was gekommen.
Komisch. Das ist aber man weiß es nicht.
Die Leute finden sich schon ganz gut.
Wir haben gleich noch eine...
Jetzt sind wir abgekommen, ja, weil du so unter Zucker bist.
Wir haben jetzt keine Zeit mehr, das zu vertiefen. Wir haben noch eine letzte halbe Stunde, die vor uns liegt, aber vorher hören wir... Ah, hier, guck mal. Pink Floyd, In the Flesh. Willst du aufs Intro sagen, was dich mit diesem Song verbindet?
Ich habe meine Liebe zu Pink Floyd wiederentdeckt. Ich hätte eine spitzenmäßige Geschichte zu Pink Floyd. Ich glaube, die kann man einfach nachschlagen im Internet. Wenn man eingibt, T.S. Ullmann, Pink Floyd, The Wall, dann findet man die. Die habe ich mal aufgeschrieben für eine Zeitung. Das ist einfach nur, Pink Floyd gilt ja so als opulent und so viel Musik. Und wow, wenn man sich das heute anhört, da spielen einfach 5 Instrumente nebeneinander. Inzwischen ist Pink Floyd fast eine minimalistische Band, ist mir neulich aufgefallen. Und was für ein Song das ist.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde mit dem Musiker T.S. Ullmann und ich habe nochmal einen Coversong für Sie mitgebracht. Cover sind ja dann gut, wenn sie so ein Eigenleben entwickeln und nicht zu nah am Original sind. Und ich finde, das ist auch in diesem Fall hier gelungen. Ring of Fire, This Kid Named Miles heißt die Band. Ring of Fire, This Kid Named Miles. This guest named T.S. Ullmann. Das war ein Übergang, wa?
Ein Geigenstreich aus dem Überleitungshimmel.
Oh wei. Gut, ich bin wahrscheinlich überzuckert im Gegensatz zu dir. Das bringt mich auf Lachen und Lachen bringt mich auf die letzte Sendung im letzten Jahr mit der bezaubernden Linda Zervakis. Sagt dir das was? Das ist eine Tagesschausprecherin. Sie sieht aus wie aus Milch und Honig hergestellt, eine weiße Haut, glatt glänzendes, dunkles Haar, hochschwanger, war sie da. Also sie wird es jetzt noch mehr sein, weil ich glaube, ihr Kind kommt im Februar, hat sie gesagt. Du müsstest bei der Verleihung eines Musikpreises doch so ein Erlebnis gehabt haben. Davor? Fällt dir nichts ein?
Worauf möchten Sie hinaus?
Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Ich sag's dir einfach, es ist...
Erinnerst du dich an den Abend, als dieser Preis verliehen wurde? Du wurdest ja Musiker des Jahres.
In Hamburg?
Mhm.
Ja.
Und das fand irgendwo statt und du warst in einem Hotel, oder? Und bist von da aus da hingefahren?
Ich habe dieses Jahr zu viele solche Sachen. Also a million places, a million faces. Wo war ich vorher?
Ich finde das super, weil das zeigt mal wieder die unterschiedliche Wahrnehmung von Männern und Frauen. Denn als ich Linda sagte, ja, und im nächsten Jahr übrigens eine der ersten Sendungen wird sein T.S. Ullmann, sagt sie, oh, T.S. Ullmann, da habe ich eine Geschichte. Und diese Geschichte, die klippen wir jetzt mal, die haben wir rausgeklippt aus der Sendung mit ihr und werden sie dir jetzt mal vorspielen. Achtung.
In die Richtung geht's ungefähr mit T.S. Ullmann und so. Und ich stehe erst draußen. Und dann wurde mir aber doch kalt, dann fing es an zu regnen und ich dachte, oh Gott, die Wolle, ne, die darf jetzt wieder nicht aufgehen, ich muss wieder rein. Und dann steht da so ein Pärchen, also ein Typ mit einer Frau und die sahen irgendwie auch ganz nett zurechtgemacht aus. Und ich so, sag mal, jetzt weiß ich nicht, warum ich das gesagt habe. Sag mal, ihr wollt doch bestimmt auch in die Jahrhunderthalle, ne? Und sie so, ja. Wollen wir uns nicht ein Taxi teilen? Also so total studentisch, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das gesagt habe. Und dann so... ja, können wir machen. Total verdattert. Ich so, ja, okay. Dann bestelle ich mal unseres ab, so. Und dann steigen wir ins Taxi. Und ich so, ich kenne den irgendwie. Und ich sah nur meinen Freund, der saß hinten. Ich sollte wegen der dicken Kugel vorne sitzen. Und ich sah ihn beten förmlich. Jetzt sag nicht so was wie, Zimmer, habe ich nicht letztens irgendwo gesehen? So. Oder noch schlimmer, bist du nicht der Sänger von Ketka? Weißt du, so ganz schlimm? Nee, habe ich nicht gebracht. Also ich habe dann irgendwann im Laufe der Fahrt gemerkt, verdammt, das ist T.S. Ullmann. Scheiße.
Ja, aber T.S. Ullmann ist ja nicht John Travolta.
Nein, aber der war auch total nett, weil er dann irgendwie so, er meinte nur so zu der Frage, ob wir uns ein Taxi teilen sollen. Ja, Zeiten sind hart, ne? Aber dann kriegt er auch noch einen Preis und ich saß drei Reihen hinter ihm und dachte so, oh nein. So, und dann bin ich halt danach hingegangen zu ihm und hab ihm echt gesagt, es tut mir leid, ich habe dich zu spät erkannt, weil ich so dachte, und dann zu ihr, ich weiß nicht, ob es die Managerin war, ich so, ey, nicht, dass ihr denkt, wir sind so Groupies, so, ey, wollen wir Taxi zusammenfahren? Hm? Tees? Komm, sag ja, gib dir einen Ruck.
Du hast es ein bisschen falsch anmoderiert, aber ich weiß natürlich, jetzt worum es geht.
Ich gebe dir recht. Also es war nicht in Hamburg, es war in Köln?
Nee, es war in Bochum.
Ach so, super, wird immer besser.
Ich erinnere mich an die Situation, aber ich gehe bis auf Weiteres nicht davon aus, dass die Leute mich kennen. So, das ist,
oh,
A,
das
A,
ist natürlich eine sehr A, schöne Antwort.
A, entspricht schön, dass du Tränen in den Augen hast vom Lachen. Das gefällt mir sehr gut. Also A, so, also ich fahre U-Bahn. Ja.
Ja, das merkt man ja. So Imagepflege. Jetzt sagen, ja, ich fahre U-Bahn. Jetzt halt mal deinen Sabbel, wolltest du gerade sagen.
So. Ich glaube, man kann melodramatisch U-Bahn fahren. So, tada, guck mich an. Ich bin ein Mann des Volkes. Ich werde jetzt BVG benutzen. Und man geht da einfach rein. So, das ist meine Erfahrung. Ich weiß, dass ein paar Leute mich kennen und sowas. So, wenn man das einfach so macht, dann ist das auch überhaupt nicht so schlimm. Ich glaube, dass Leute, die wesentlich berühmter sind als ich, sich das auch leisten können.
Lass dich doch nicht so schnell ärgern.
Ich bin gar nicht verärgert. Nee, und um diese Situation aufzuklären, das ist, ich wurde nicht erkannt und ich habe mir ein Taxi geteilt. Mein Ego ist damit zurechtgekommen.
Ja, natürlich.
Das war echt ein süßes Pärchen.
Das glaube ich gerne. Ich fand das nur so lustig, weil man kann sich so genau vorstellen. Ich meine, sie ist ja selbst nicht niemand, ja. Also sie, in diesem Medienzirkus, in all diesen großen Blasen spielt sie ja auch eine Rolle. Ich meine, hallo, sie moderiert das Flaggschiff, die Tagesschau. Und sie ist eine Journalistin über viele Jahre schon im NDR und so weiter. Und dass sie sich plötzlich, dass sie sich selbst reden hört und sagt, sag mal, wollen wir uns ein Taxi teilen? Dass man jemanden anspricht, wildfremdes, um dann zu denken, ey, sag mal, kenne ich den nicht?
Nein, also, das Lustige ist ja halt einfach, dass man sich so gegenseitig auf die Nase guckt und sagt, komm, hör auf, wir wollen noch eh zur gleichen Sache hin. Das finde ich halt das Schöne auch daran.
Und dieses ausgezeichnet werden ist natürlich schön, weil ihr habt als Tomte einen ganz treuen Fankreis, eine Gemeinde gehabt, die euch gefolgt ist, die euch kritisiert hat, die euch aber toll fand über all die vielen Jahre und über all die Alben. Und diesen Schritt dann, sich sozusagen selbstständig zu machen und Solo rauszugehen und den eigenen Namen auf dem Album zu haben, ist ja ganz gut, wenn das auch noch so honoriert wird. Auch durch diesen Hamburger Musikpreis, ja, den Hans, ne?
Also das ist halt
das ist halt ganz toll, weil ich weiß nur, dass ich mit meinem Produzenten und Freund Tobias Kuhn die Platte halt in totaler Unschuld geschrieben habe. So zwei Männer Mitte 30 nahmen Nervenzusammenbruch und dann so, ach komm, ey, wir können nicht viel, aber Musik, das können wir so ungefähr. Komm, wir fangen jetzt mal an und gucken, wo uns das treibt. Und dann war das mal so, wir so wahnsinnig viel Nescafé getrunken, waren immer so hyper, hyper. Und dann von wegen so, Mann, das ist doch irgendwie gut. Aber so, die Leute hätten ja auch gesagt, nein, Jungs, das ist nicht gut. Und dann haben wir die Platte fertig gemacht und dann wird das so honoriert, also A, von der Stadt Hamburg oder von Leuten aus Hamburg, die Ahnung von Musik haben. Und wo mir dann natürlich besonders einer abgeht als NRW-Fan von 1 Live, was ein Publikumspreis ist. Und dann, wenn man dann hört, so, ja, gewonnen hat T.S. Uhlmann, das ist schon ziemlich gut, weil das eine wirklich sehr, sehr schöne Geste ist. Mein Manager fand das nicht so gut, weil ich mich so gefreut habe, dass ich erst nochmal sitzen geblieben bin und auf seinem Oberschenkel rumgetrommelt habe.
Autsch. Kanye West hast du mitgebracht.
Ja.
Power. Das ist Musik, die du gehört hast, als du in Hemmoor im Wohnzimmer deiner Mutter am Flügel sitzend 90% der Lieder für dein Album komponiert hast, geschrieben hast.
Das ist komisch, ne? Aber das genauso stimmt das. Ich habe da auf dem Klavier so Piano-Melodien gespielt, mir dazu Gesangsmelodien ausgedacht, habe das immer so ganz rudimentär aufgenommen. Und wenn ich dachte, es ist genug oder ich keine Lust mehr habe, dann habe ich halt Musik gehört und ich habe wirklich so wahnsinnig häufig die Kanye West-Platte gehört. Und vielleicht hören ja gerade Rock-Fans auch zu, weil ich Rockmusik mache oder Rock'n'Roll-Musik mache. Und kann nur sagen, dass mich dieses Stück oder die ganze Platte, und jetzt frag mich bitte nicht, wie die Platte heißt, weil sie einen unglaublich langen Titel hat, das Lied hat mir A, die Schuhe ausgezogen, B, immer Hoffnung gemacht, weiterzumachen, C, auch gesagt, also die ganze Platte ist so durchzogen von ehrlichen Texten, und so von wegen, so, wenn der West das macht, dann macht der Uhlmann das auch. Nicht, um mich zu vergleichen, sondern einfach so, ey Mann, wenn mich jemand fragt, wenn die Russ mich fragt, ja, du öffnest dich so auf seine Platte, dann sag ich, ey, dann frag mal erstmal West, warum der sich so geöffnet hat. Das hat mir ganz viel Kraft gegeben und der Basslauf, der bei, glaube ich, 12 Sekunden läuft, ist genial, wird geklaut und das ganze Stück, geile Stimme. Kanye.
Und in die Schatzkiste der schönen Worte, die heute erfunden wurde, kommt das Wort rudimentär, einfach weil es so frech klingt. Rudimentär klingt wie der Kobold unter den Worten. Und ein anderes schönes Wort hast du noch in diese Sendung gepackt, Kurvendiskussion. Ist eigentlich schade, dass es nur im Zusammenhang mit Mathematik fällt. Ne? Kurvendiskussion ist nämlich eigentlich ein schönes Wort. Kanye West. Kanye West, Power, mitgebracht von T.S. Uhlmann. Das ist jetzt unser letzter Part. Ja, hier müssen wir jetzt reinstecken, was das Zeug hält. Zum Beispiel können wir als Berliner und Brandenburger, und hiermit seien auch alle gegrüßt, die Sendung, die überhaupt Radio 1 über den Livestream hören, auf den Philippinen oder in
Kanada.
Kanada, vielen Dank. Ja, schön. Hallo, liebe Grüße nach da draußen. Wie war meine Frage?
Du hattest sie noch nicht gestellt. Du hast nur gesagt, ach so, ich soll sagen, dass ich in Potsdam spiele. Du hast mich gefragt, wie können wir noch irgendwie Werbung machen? Dann ich sage, ja, wir spielen im März in Potsdam, aber ich weiß nicht wann.
Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Ach so, ich weiß, hier ist es wieder. Du bist ja so ein Norddeutscher. Ich glaube, es wäre dir noch lieber, wenn du eigentlich ein gebürtiger Hamburger bist. Aber du bist Nordniedersachse, steh dazu, so. Du kommst von der Waterkant so ein bisschen. Und
ich stehe sehr dazu. Ich genieße das sehr, nicht in einer großen Stadt groß geworden zu sein.
Du liebst Hemmoor. Und ich glaube, du bist, wann ist es, 2002 bist du nach Berlin gezogen?
Irgendwie so.
Ungefähr, roundabout. Und du bist aber wieder raus. Berlin hat nicht zu dir gepasst. Wie verhält es sich denn jetzt mit Hamburg und Berlin? Also wie oft bist du hier? Hier lebt deine Tochter, glaube ich. Wie oft bist du in Hamburg? Hast du zwei Wohnungen, zwei Wohnsitze?
Jetzt müssen wir gleich nur über den Ikea-Grad in meiner Wohnung reden.
Das ist nicht das Schlechteste.
Ich bin immer so am Hin- und Herfahren und sowas. Ich habe das letzte Jahr, also 2011, wahnsinnig viel gearbeitet. Und da war ich dann einfach froh, wenn ich so die Hälfte der Woche arbeiten konnte, die Hälfte meiner Tochter gesehen habe.
Okay. Du denkst, ich wollte auf was ganz anderes hinaus, nämlich deine Familienkonstellation. Das war es gar nicht, sondern es war eigentlich eher so die Konstellation Berlin und du. Weil ich finde, als ich so ein bisschen so in diesen Interviews gelesen habe, dass du einfach, dass du diese Stadt irgendwie nicht so richtig finden konntest oder ihr habt euch nicht so richtig gefunden. Und ich habe gedacht, stimmt, ich glaube, du bist so ein Typ, es gibt so ein paar Norddeutsche, die es echt versuchen und die mit den besten Gedanken hierher kommen und die aber, die es nicht hinkriegen, als wenn man sich an Emaille so versucht, so ein bisschen festzuhalten. Man will, aber es klappt nicht, man geht zurück.
Kann ich das Klauen an Emaille festhalten? Das finde ich ziemlich gut.
Oder hätte ich es besser formuliert?
Nee, ist super, ist wirklich. Ich versuche an dem Mal hier festzuhalten. Ja, ich bin dann, glaube ich, mehr der Potsdamer.
Was ist an Berlin so unmöglich für dich gewesen? Zu laut, zu groß?
Irgendwie sowas in diese Richtung. Man sitzt ja selber da, man merkt, dass irgendwie die halbe Welt der Jugendlichkeit darauf brennt, die Monate von Mai bis Oktober in Berlin zu verbringen. Man selber kommt da nicht so richtig klar. Ich glaube, das ist einfach. Das hat auch überhaupt nichts mit der Stadt zu tun. So, auf der ersten Sido-Platte sagt Sido, ja, dann merkst du schnell, Berlin ist nichts für dich. Die ich immer noch feiere nach all den Jahren, die erste Sido-Platte. Das ist, glaube ich, einfach so. Die Leute sprechen nicht meine Sprache und ich spreche nicht deren Sprache.
Das fällt dir in Momenten auf, die da wären?
Wenn man fragt, wie komme ich zum Zoo, und dann sagt der Busfahrer, als was denn?
Ist das toll. Das ist doch wunderbar. Das ist doch um Klassen besser als im Mai. Das ist doch, wie komme ich zum Zoo? Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, was fragst du mich denn? Was fragst du mich denn? Bin ich ein Auskunftsbüro oder so? Sowas kann ja dann eher noch kommen. Also das heißt, dieser Humor, der ist dir zu buschikos?
Mir ist ich sage es einfach dämlich. Ich habe auch, also es ist auch nervig, auf Berlin rumzuhacken oder sowas. Das ist meine eigene Verfehlung. Mir gefällt es hier nicht besonders. Das Leben ist mir zu heftig, die Leute sind mir zu heftig, weil die auch ganz anders groß geworden sind. Also vielleicht muss man einfach sich auch eingestehen, dass Berlin zu heftig ist für den Dorfhoschi T.S. Ullmann.
Aber viele kommen doch aus Dörfern oder aus kleinen Städten. Der gebürtige Berliner ist ja hier in der Minderheit.
Die ziehen doch eher mit 42 zurück.
Das kann
ich
gut
hab's
sein,
gesagt,
ja.
Du hast gehört. Nein, irgendwie so. Das ist einfach, für mich ist das schwierig. Ich habe mich mit einem Freund drüber unterhalten. Alter, warum liegen denn hier überall Scherben? Mhm. Weil so wenig Leute eine richtig feste Beziehung zu der Stadt haben, wo die sagen von mir so, das ist meine Stadt, ich schmeiß hier keine verdammte Flasche auf den Boden. Die Leute sagen, ich bin hier seit einem Jahr, ich fahre in einem Jahr wieder weg, natürlich schmeiß ich eine Flasche auf den Boden. So, und es gibt einfach. Berlin ist das Gute, ich bin der Dummkopf, ich komme hier nicht besonders gut.
Nee, ich finde das überhaupt gar nicht. Und ich glaube, viele Berliner, ob nun Gebürtige oder Zugezogene, wissen auch, es gibt diese Liebe. Manche Leute brennen für diese Stadt und finden alles daran toll. Es gibt Leute, die müssen hier sein, weil sie hier arbeiten oder weil ihre Liebe hier wohnt. Oder
die
was
Liebe
weiß
von
ich.
Peter Fox, die ist ja perfekt rübergekommen auf seiner Platte und sowas.
Das stimmt, das hat er gut gemacht. So eine nicht Hassliebe, es ist fast ein bisschen doll, aber es ist so ein... Ich kenne deine Schwächen und deine fiesen Seiten und ich liebe dich trotzdem. Oder deswegen, keine Ahnung. So, du hast jetzt noch Gelegenheit ausführlich zu Feels Like Home. Das passt ja gerade gar nicht. Feels Like Home Stellung zu nehmen. Randy Newman.
Ach, das ist, ich suche sowas gerne aus, weil die Leute, die hören dann T.S. Ullmann, Rockmusiker und denken dann, dass sie so ein Bild haben und sowas. Ich habe das, glaube ich, einfach nur ausgesucht, weil Leute nicht denken, dass ich solche Musik höre. Ich höre solche Musik. Und das ist einfach für mich nah dran am perfekten Song. Wunderschöner Liebestext. Wenn man jemand ist und man kriegt von jemandem sowas geschrieben, dann ist man, glaube ich, ganz, ganz glücklich. Und das sind halt auch mal auch Sachen, an denen ich so arbeite.
Hat sich jemand bei dir schon mal für ein Lied bedankt?
Ja.
Also im Sinne, dass du jemandem ein Lied geschrieben hast, nicht nur Fans, die sagen, danke, das ist so eins der schönsten Lieder, die höre ich immer, wenn ich jogge oder tanze.
Ja, ich schreibe ja auch Lieder für Leute, so einfach so.
Und hast du schon mal jemanden überrascht mit einem Lied? Also eine Frau, die du geliebt hast, oder dass du einen Song über sie geschrieben hast und
na,
sie ist dann irgendwann...
Na, ja immer beim ersten Mal, ne? Das muss man schon... Wäre, wow. Naja, nein, also ich meine, also ich will das jetzt nicht so Frauen mackermäßig sagen, so, es gibt einfach gewisse Sachen, die einen inspirieren. Das ist bei mir so. Und dann wird geschrieben.
Okay.
So, und viele Künstler winden sich dann halt raus und so. Das ist bei mir auch nicht eins zu eins. So, aber ich habe das halt einfach gerne. Ich habe das real. Ich habe das so von wegen, ja, genau so ist das. Ich habe dich vermisst, war unglücklich verliebt und hier ist ein Song für dich.
So, und hier ist Feels Like Home, Randy Newman. Und das war's mit T.S. Ullmann.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken und ich hoffe, Sie hören auch nächsten Sonntag wieder zu, die Radio 1 Hörbar. Tschüss.
Radio 1 Hörbar Rust.